Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Und ich bin jetzt einmal darauf gestoßen, was eigentlich der Mechanismus ist, der geistig-seelische Mechanismus ist, was einen davon abhält, integer zu sein.
Nämlich?
Und das sind nämlich eigentlich die Schuldgefühle.
Okay, erklär uns das bitte.
Heute vom Verrat an der Seele zur Ganzheit durch Integrität mit Sophia Susanne Berthold. Was passiert, wenn wir uns selbst verraten? Sophia spricht über die Verletzungen, die dadurch entstehen und wie wir den Weg zurück zu uns selbst finden können, mit Integrität als Brücke zur Ganzheit.
Herzlich willkommen, Sophia Susanne Berthold, zum Podcast Integrität. Schön bist du da. Du bist Coachin und aufgewachte spirituelle Wegbegleiterin. Sophia, was bedeutet Integrität für dich persönlich?
Ich möchte da eigentlich auf eine Geschichte kommen und ich schließe nachher den Bogen zu meiner Integrität. Und zwar möchte ich erinnern an die Widerstandskämpferin, die Sophie Scholl. Mhm. Und es ist ja verfilmt worden. Es gibt ja einen Film, der heißt die letzten Tage und da sind die vier letzten.
Das ist Rose,
nein, der Film heißt Sophie Scholl, die letzten Tage.
Ah, okay. Ja.
Also es gibt zwei Verfilmungen. Das eine ist über die Weiße Rose und das andere ist nur oder hauptsächlich über die Sophie Scholl. Und zwar diese Verhörsituation vor allem auch, als sie ja überführt worden ist. Und dieser Kriminalbeamte, der sie verhört hat, hat dann so ein bisschen versucht, sie noch zu retten, indem er gesagt hat, ja, wollen Sie nicht sagen, dass Sie nur das gemacht haben, was Ihr Bruder wollte. Hm. Also, und hat sie gesagt, nein, das will sie nicht, weil das, dann hat er gesagt, einen Fehler einzusehen und einzugestehen, heißt ja nicht, dass man seinen Bruder verrät. Und dann, warum machen Sie das? Warum riskieren Sie das, dass Sie auch zum Tode verurteilt werden? Dann hat sie gesagt, wegen meines Gewissens.
Boah, kriege ich gerade wieder Gänsehaut, ja. Das ist.
Ja, und das ist für mich, das ist natürlich ein extremes Beispiel an Integrität.
Ja.
Und dann möchte ich jetzt den Bogen wieder einen Bogen schlagen hin zur Spiritualität. Und zwar, wir sagen ja gerne Spiritualität, die Einheit, ich sag Geist, Seele und Körper. Bei mir ist der Körper untergeordnet. Mhm. Geist, Seele und Körper. Und eigentlich gehört da noch eine vierte Sache dazu. Und zwar, das erkennt man, dafür steht diese Swastika. Dir sagt es ja was, ne?
Swastika ist das umgedrehte Hakenkreuz, ja.
Ja, das richtige Hakenkreuz, das Kraft spendet.
Danke, das umgedrehte, was wir als Hakenkreuz kennen, ja.
Ja, genau, das, was Kraft spendet.
Ja.
Und diese Haken, die stehen für Geist, Seele, Körper und für das Gewissen.
Ah, das wusste ich gar nicht, echt?
Ja, genau, das vierte Haken.
Wieder was gelernt, cool.
Das vierte steht für das Gewissen.
Wow, das ist ja spannend.
Und es gibt für mich Integrität, resultiert daraus, wenn ich mein Gewissen frage, wie entscheidest du das jetzt? Mhm. So oder so? Oder nochmal ganz anders? Ja, und für mich persönlich war dann ein Teil, meine Integrität zu leben während der Corona-Zeit, war ja dieser Maskenzwang. Und ich war zu der Zeit noch als Zahnärztin tätig und ich habe keine Maske getragen. Ich war damals als angestellte Zahnärztin, denn eine hatte meine eigene Praxis schon geschlossen und war als angestellte Zahnärztin in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Dann hat sich wohl ein Patient, den ich vorher noch nie gesehen hatte, der war zum ersten Termin bei mir, der hat sich wohl beschwert über mich. Daraufhin hat mein Chef mich sozusagen abgemahnt und hat gesagt, ja, ich soll hier was unterschreiben, dass ich aufgeklärt oder angehalten worden bin. Ich hätte eine FFP2-Maske zu tragen. Ja, ich habe das dann unterschrieben. Ich habe ihn verstanden, er muss das tun, er ist der Chef und er muss das machen. Ich war ihm nicht irgendwie böse oder ich habe das dann unterschrieben und habe das weiter so gemacht, wie ich das immer gemacht habe. Ich war ein kleines bisschen vorsichtiger, dass ich bei neuen Patienten habe ich dann so ein Schild getragen, die ja nicht zulässig waren. Und, aber meine Stammpatienten, die sind immer, wenn die krank sind, Gott sei Dank, hier geht's irgendwie normal zu und alles menschlich und wie schön und hier kann man sich entspannen. Und ein jüngerer Kollege, der dort auch angestellt war, der hat dann mal zu mir gesagt, also der war auch, hat die ganze Sache so gesehen wie ich. Ah, ich finde das toll, wie Sie hier kämpfen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich kämpfe nicht. Ich tue, was ich für richtig halte.
Ich gebe nur ein Statement ab, ja, oder ich stehe zu dem, was ich denke, was richtig ist.
Ja,
genau. Da kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Also mein Zahnarzt zum Beispiel trägt immer auch jetzt außerhalb von Corona noch eine Maske, wenn er mich, wenn er mir in den Zähnen rumfummelt, was ich auch sehr angenehm finde. Aber ich verstehe, was du meinst. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man machen kann. Das heißt, du hast also das, was deine innere Überzeugung war, das hast du in deinem Handeln auch ausgedrückt. Und das ist ja das, was, wenn ich mit Leuten über Integrität spreche oder sie anspreche, was sie dann unter Integrität verstehen, eigentlich das ist, was die meisten Leute sagen. Integrität ist die Übereinstimmung mit den eigenen Werten, Prinzipien und Überzeugungen zu handeln und dabei authentisch, ehrlich und verlässlich zu sein. Das ist so die knappeste Zusammenfassung. Ja, das ist schon fast Wikipedia, glaube ich.
Ja.
Nicht Wikipedia.
Ja.
Aber was für mich viel wichtiger ist, ist tatsächlich, was die lateinische Ursprungsbedeutung von Integrität ist.
Ja.
Und die ist ja einfach unberührt, unversehrt oder ganz zu sein.
Ganzheitlich, ja.
Genau. Ja, nicht ja, ganzheitlich, ganz zu sein. Und das ist für mich das total Schöne. Also ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist mittlerweile so Integrität, dass eine Buddha-Natur auf säkulare Art und Weise oder das, was unsere Seele ausmacht. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir oft mit unserer Seele tun, wie wir die quälen, wie wir uns quälen, wenn wir alle möglichen faulen Kompromisse eingehen und immer wieder gegen unser ureigenstes Wissen oder besser Wissen handeln.
Ja, ich nenne das den Verrat an der Seele.
Ja.
Den Verrat, wenn man in irgendeinem Job bleibt, der einem nicht tagt, wenn man sich da immer ja, verdreht, nur unterordnet, wenn man sich schon alleine, wenn man seine eigene Meinung nicht sagt.
Ja.
Ja, so Sachen, ich wohne hier in einer Wohnanlage und es gibt immer wieder Dinge hier im Haus, die nicht funktionieren. Und wer wendet sich an die Hausverwaltung oder an den Hausmeister? Ja, die hat schon wieder was zu meckern. Ich habe nichts zu meckern. Ich weise darauf hin, hier ist was kaputt gegangen.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo ich mich immer in dem Dilemma befinde. Bin ich jetzt der meckernde alte deutsche weiße Mann oder bin ich derjenige, der einfach auf Dinge hinweist? Und ich ringe damit unter sehr mit mir. Ja.
Das ist der Ton macht die Musik. Ja, wenn ich sage, oder wenn ich sage, schauen Sie mal, Herr, sowieso.
Ja.
Das ist mir da aufgefallen, ja? Oder? Ja,
vielleicht werde ich mir das mal als Richtlinie mitnehmen, dass es nur um den Ton geht und dass das eine wichtige ist. Weil ich erlebe immer wieder Dinge, wo ich denke, oh, muss das jetzt wirklich sein, ja? Also gerade Fahrradfahrer, die auf dem Bürgersteig fahren, in die falsche Richtung fahren, da kriege ich manchmal, also vor allem bin ich schon mehrmals fast überfahren worden. Also.
Ja, ich habe auch schon. Ich habe da auch schon was erlebt, ja.
Also gut, werde ich vielleicht mal im nächsten freundlich hinterherrufen.
Ja, je nachdem, wenn jemand mit dem Fahrrad kommt, der ist ja gleich weg. Was?
Ja, eben, deswegen hat man gar keine Reaktionsmöglichkeit mehr.
Ja, genau, ja.
Das ist halt das Tor da dran. Aber gut, das ist ja nur ein kleines Detail. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf, ich würde gerne von dir wissen, welche Auswirkungen würdest du denn sagen, hat es auf mein Leben, wenn ich integer bin?
Es geht mir gesundheitlich besser.
Okay.
Und ich schlafe besser.
Ja. Also ein sanftes Ruhekissen.
Ja, genau. Ich kann mir selbst in die Augen schauen. Und so. Und ich bin jetzt einmal darauf gestoßen, was eigentlich der Mechanismus ist, der geistig-seelische Mechanismus ist, was einen davon abhält, integer zu sein. Nämlich? Und das sind nämlich eigentlich die Schuldgefühle.
Okay. Erklär uns das bitte.
Ja, Schuldgefühle, also für mich ist es so, vor Gott gibt es keine Schuld.
Ja.
Die Schuld wurde von den institutionalisierten Religionen erfunden.
Bodenpersonal.
klein halten zu können, unterdrücken zu können, ausbeuten zu können. Und dieses Schuldgefühl, wenn man in sich trägt, das blockiert die Verantwortung. Weil das nämlich beides gleichgesetzt wird. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann müsste ich auch mal sagen, ja, das habe ich gemacht. Und ich erkenne, es funktioniert nicht.
Ich sehe das so, wenn ich schuldig bin, dann muss ich keine Verantwortung übernehmen. Weil dann bin ich ja schuldig, dann muss ich nicht auch noch Verantwortung übernehmen.
Ja, das wird
das so.
Es wird so in einen Topf geschmissen. Ne?
Ja, aber eben, ich finde das sehr interessant, weil tatsächlich ersetzt Schuld Verantwortung.
Ja.
Und das finde ich total spannend an dem, was du gerade sagst. Das ist mir auch noch nicht bewusst geworden, dass Schuld Verantwortung ersetzt. Und wenn ich, und dass wir als Christen in einem christlichen Kulturkreis uns mehr mit dem Thema Schuld als mit dem Thema Verantwortung auseinandersetzen, ist natürlich schon sehr aussagekräftig.
Ja, beziehungsweise ist es so, ich bin da drauf gekommen in meiner Coaching-Arbeit. Mhm. Es ist so, in unserer Kultur neigen wir hauptsächlich dazu, Verantwortung für andere zu übernehmen.
Mhm.
Und das kann man auch so nennen, ich mische mich in deren Leben ein.
Ja.
Ich fange an, denen zu sagen, was sie alles falsch machen und dass sie es doch anders machen müssten.
Mhm.
Aber Verantwortung für mich zu übernehmen, was letztendlich aber eigentlich bedeutet, ich achte darauf, dass es mir gut geht.
Ja, das finde ich.
Was tut mir gut und was schadet mir oder womit fühle ich mich nicht gut? Das bedeutet es doch.
Ja.
Ja, und das ist wichtig, dass die Leute das überhaupt erst einmal verstehen, was der Unterschied ist zwischen Schuld und Verantwortung und wie denn mit Verantwortung tatsächlich umzugehen ist.
Also das kann man auch sehr schön so sagen. Also ich gehe mit den anderen so um, wie ich mit mir selber umgehe. Und das ist halt, ne, das ist ja dann oft meistens nicht besonders liebevoll, ja. Das hat mit dem Gesetz der Resonanz zu tun. Wenn ich mit mir selber nicht liebevoll sein kann, dann gehe ich auch mit anderen so um. Also Empathie fällt dann zum Beispiel auch flach, wenn ich mich selber nicht besonders mag und selber immer runter zu machen.
Ja, ja. Und da leitest du gerade das nächste ein. Ich mache ja auch Aufstellungsarbeit.
Mhm.
Ich mache Aufstellungsarbeit zum Thema Enneagramm.
Mhm.
Das ist ja so ein spirituelles Werkzeug, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und dann bin ich jetzt irgendwann auch mal auf die Idee gekommen, in meiner Stammgruppe, da haben wir jetzt so ziemlich alles durch, lass uns doch mal die Schuldgefühle aufstellen.
Mhm.
Und in meiner Arbeit ist es dann immer so, die Person, die Aufstellung bekommt, steht für sich selber und gegenüber steht dann das Thema, also die Schuldgefühle.
Ja.
Mehr so eine Konfrontationstechnik.
Mhm.
Das mache. Und der erste Schritt, Heilungsschritt war, dass man sich umdreht und seinen Eltern die Schuldgefühle zurückgibt.
Also kommen die von den Eltern, meinst du? Oder?
Ein Teil.
Nimm mal ein konkretes Schuldgefühl. Nee,
ein Teil der Schuldgefühle kommt von den Eltern.
Mhm. Ja, okay, mag sein.
Ja, und erst wenn ich denen ihr Paket zurückgegeben habe, kann ich mich um meine Schuldgefühle kümmern.
Ja, das ist auch, hat auch was mit Verantwortung zu tun, ne? Dass ich.
Ja.
Aber nenn mal ein Schuldgefühl ganz konkret. Kannst du einen ganz konkreten Fall machen?
Warte mal. Ja, genau, eine war dabei, die fühlte sich sehr, sehr schuldig, weil sie ihrem Vater aus seinem Portemonnaie Geld entwendet hat, mhm. weil er ihr gewisse Dinge nicht ermöglichen wollte, die anderen Schulkameradinnen aber bekommen haben von den Eltern.
Mhm.
Ja, und da hat sie heute, 30 Jahre später immer noch wahnsinnige Schuldgefühle deswegen, zum Beispiel.
Total interessant, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich auch um das Thema Scham dabei geht.
Scham. Ja, die spielt da mit rein, ja.
Ja, aber diese Schuldgefühle, also wenn du von Schuldgefühlen sprichst, sind das nicht eigentlich oder auch Schamgefühle?
Das ist so ein bisschen mit drin in diesem Gefühl, in diesem emotionalen Prozess. Ne?
Ja.
Und in meiner Aufstellungsarbeit ist es immer extrem wichtig, dass ich die Leute in diesen emotionalen Prozess reinbringe.
Mhm.
Dass sie das durchfühlen, was mit diesem Schuldgefühl und der Scham und kann aber auch Wut auftauchen in dem Prozess,
ja.
da durchzugehen. Und interessanterweise, also ich habe das jetzt für 6 Leute gemacht, interessanterweise war die Lösung dann immer die gleiche. Also es steckten andere Ursachen dahinter aus dem familiären System.
Ja.
So. Aber die Lösung war immer die gleiche. Und das hast du gerade schon so schön gesagt. Ins Mitgefühl kommen für sich selber.
Mhm.
Das ist die Lösung, raus aus den Schuldgefühlen.
Mhm. Mhm.
Und dann kann man den Schritt in die Verantwortung gehen.
Mhm.
Dann kann ich das, und zwar, weil ich es dann das, was ich getan habe und was nicht funktioniert, kann es ohne Emotion betrachten.
Mhm.
Aha, ja, da habe ich was gemacht und es funktioniert nicht. Wenn ich jetzt nochmal in die Zahnarztpraxis zurückgehe, ich habe da eine, sagen wir mal, eine Füllung gelegt und die passt nicht.
Mhm.
Ja, dann muss ich in die Verantwortung gehen und muss nachbessern.
Das ist der Unterschied zwischen, und da kommen wir tatsächlich doch wieder ein bisschen auf die Scham. Und ich muss jetzt gerade mal überlegen, weil ich habe heute Morgen noch etwas dazu gelesen zum Thema Scham.
Ja.
Scham und wie man damit umgeht. Ich komme aber leider jetzt gerade im Moment hier nicht drauf. Ich müsste nochmal nachschauen. Aber das ist total spannend, was du da sagst, und finde ich total interessant und aufschlussreich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Also,
ja. Oder so. Also die Reaktion könnte sein, ich habe da was gemacht im Mund und es passt nicht, es funktioniert nicht. Ich könnte mich schämen und könnte das zudecken oder meine Schuldgefühle zudecken, indem ich sage, doch, 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 das ist jetzt so, das muss jetzt und das stellen sich nicht so an. Und wenn ich aber keine Schuldgefühle habe und keine Schamgefühle und einfach sage, mei, das passiert, alle Menschen machen Fehler, mhm, dann gehe ich in die Verantwortung und bessere meinen Fehler aus und bin ganz emotional ganz neutral damit.
Ja, jetzt habe ich gerade meine Notiz gefunden zu dem, was ich habe ich gesehen. Scham und Schuld. Scham ist auf das Ich bezogen, Schuld auf das Verhalten.
Scham ist auf das Ich bezogen?
Ja, Scham ist, ich bin ein Fehler. Ich bin ein ganz schlechter Mensch, weil ich mit meiner Mutter Geld aus dem Portemonnaie geflogen habe.
Ja.
Schuld ist, ich habe meine Mutter, es geht auf ein Verhalten, ich habe etwas Falsches gemacht.
Okay.
Und das finde ich, also als ich das heute Morgen gelesen habe, da ging bei mir so ein Lichter, so ein ganzer Weihnachtsbaum auf. Ja?
Also,
Scham ist auch, wenn ich mich schlecht mache oder wenn ich mich für etwas schäme, weil ich so bin oder mich dafür verurteile, dann ist es Scham. Oder wenn ich aber schon erkenne, das ist nur ein Verhalten, dann ist es schon mal ein Schritt weiter, dann ist es schon mal eine gewisse Dissoziation. Ja? Das bin ja nicht ich, das ist nicht meine Identität, sondern ich habe nur mal etwas falsch gemacht. Und damit kann ich ganz anders umgehen. Also, ich will sagen, total interessanter Ansatz und ich glaube, das kann das Ganze aber nochmal bereichern. Vielleicht denkst du auch mal darüber nach und wir unterhalten uns bei späterer Gelegenheit nochmal darüber, weil du da nämlich noch eine sehr spezielle Einstellung zu hast, wie ich feststellen konnte. Und das ist sehr schön und sehr hilfreich auch.
Ja, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Ja, ja. Das,
die Aufstellung, was ich sehe, bei allen ist der Weg ist genau der gleiche. Mitgefühl für dich selber.
Mhm.
Und aus dem Mitgefühl für dich selber kommst du auch ins Mitgefühl für andere.
Ja. Ja, natürlich. Nur wenn ich das habe, habe ich das andere auch. Ja. Und ich glaube letztendlich, dieses Selbstmitgefühl und die Empathie, das sind sehr wesentliche Elemente, die es für die Integrität benötigt.
Genau.
Ja. Wenn ich nämlich nicht, wenn ich kein Mitgefühl, also ich kann, sag mal so das Beispiel, ich kann ein Serienmörder sein und mich vielleicht besonders integer verhalten, aber was hier einfach fehlt, ist Mitgefühl.
Ja, genau.
Ja, der kann eigentlich sonst recht integer sein als Person, aber das Ganze ist nicht wirklich vom Mitgefühl getragen als Serienmörder. Also das kann dann nicht wirklich nicht richtig sein.
Ja,
und das ist die wichtigste, eine der wichtigen Komponenten, um die es geht. Ja,
ja. Ja.
Wie sieht das denn für dich aus in deinem persönlichen Leben? Welchen Stellenwert hat denn Integrität in deinem persönlichen Leben? Also du hast eben ein Beispiel gesagt, wo du es gelebt hast, gegen äußere Widerstände. Aber wo begegnet dir das Thema denn noch auf andere Art und Weise? Also jetzt mal außerhalb von deiner Praxis, das haben wir ja auch gerade noch sehr schön als Beispiel angefügt. Aber gibt es da was in deinem privaten
Leben? Ja, das ist auch im zwischenmenschlichen Bereich, im privaten Bereich. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne direkt und klar seine Meinung mitteilt.
Mhm. Ja.
Kann sein, dass der andere dadurch, die andere Person dadurch manchmal verletzt ist. Also ich bin schon im Ton immer sehr ruhig, so wie wir jetzt auch reden, ja. Und trotzdem ist es so, wenn man den Finger in die Wunde legt, kann das auch die Freundschaft beenden oder so. Also da bin ich aber dann auch so, dass ich trotzdem, wenn es mir wichtig ist, dass ich dabei bleibe, dass ich da nicht irgend so ein Spiel mitspiele. Oder in meiner Familie habe ich, ist vor Jahren vorgekommen, dass mein Schwager gegen mich verbal gewalttätig geworden ist. Verbal. Für mich ist das beendet. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Also Kontaktabbruch.
Ja, das hat was mit Integrität zu tun, ja. Und dadurch ist eigentlich auch der Kontakt zu meiner Schwester abgebrochen, die ich eigentlich, die, wie soll ich sagen, die bei mir ganz hoch oben steht. Die ist 12 Jahre jünger wie ich, die habe ich mit großgezogen.
Ja.
Aber wenn sie sich für ihren Mann da entscheidet und es nicht schafft, da, dass wir gemeinsam eine Klärung machen, dann tut es mir leid, ja.
Integer sein heißt also auch die Verantwortung für das zu übernehmen, was einem wichtig ist und was einem für richtig erscheint. Das ist sicherlich auch
Ja,
eine ganz klare Kenntnis, auch wenn es hier ein relativ trauriges Outcome ist. Aber ich verstehe auch deine Haltung, dass du sagst, naja, wenn es braucht zwei Hände zum Klatschen, ja. Also wenn du die Hand gereicht hast und man nur die andere Seite will nicht, dann ja, dann ist es halt schwierig.
und es hat auch was mit der spirituellen Entwicklung zu tun. Wenn ich diese Integrität nicht habe, bleibe ich in meinem alten Familiensumpf stecken, wenn ich das alte Spiel mitmache.
Ja.
Ich muss da was hinter mir lassen.
Stimmt. Also das heißt, Integrität kann durchaus bedeuten, dass ich Menschen und Situationen hinter mir lasse. Und das kann unter Umständen auch die eigene Familie sein, wenn
Ja.
die mich also in meiner persönlichen Entwicklung und Weiterkommen total behindert. Ja?
Ja, weil ich dann meine Seele verraten würde.
Ich finde, das finde ich einen schönen Ausdruck nochmal. Den werde ich ins Repertoire aufnehmen mit deiner Genehmigung.
Ja, sehr gerne. Ja.
Die eigene Seele verraten, denn das ist es im Endeffekt, denn das eigene Ganzheit. Und das finde ich auch das Tolle an der Integrität. Das ist jetzt nichts, wo wir uns wahnsinnig strecken müssten, lernen müssten, wie wir zu unserer Integrität finden. Das Einzige, was wir müssen, oder nicht Einzige jetzt mit riesen Anführungszeichen, ist, dass wir bereit sein müssen, die Verantwortung zu übernehmen für die Konsequenzen, die es bedeutet, wenn ich mich für mich selber entscheide und einsetze.
Ja, genau. Und die Verantwortung bedeutet, ich schaue, dass es mir gut geht.
Ja, und wenn es mir gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dem Rest der Welt auch ein Stückchen besser geht, eher gegeben, als wenn ich mich Mist. Blöd, doof, dumm, scheiße behandle
Ja,
und
ja.
das sie nach außen auch weitergebe, ja?
Ja, und es ist absolut krankmachend. Solche Situationen, das ist das, was krank macht. Ich meine, ich arbeite als Coachin oder ich bin auch Heilpraktikerin. Ich bin im Gesundheitssystem jetzt seit, warte mal, 67 minus 17, 50 Jahren. Und für mich war das von Anfang an klar, die Einheit von Geist, Seele und Körper. Und der Körper zeigt uns nur, was im Geist und in der Seele los ist.
Das heißt also, du würdest sagen, dass manche Krankheiten daraus entstehen, dass ein Integritätsdefizit vorhanden ist, also dass Menschen ihre Seele verraten haben, wie du es genannt
Ja, auf jeden Fall, ja.
hast. Kannst du mal ein Beispiel von einer Krankheit geben, wo du das erkennen würdest oder siehst? Muss ich jetzt wollte keinen Namen nennen oder
Also
gut.
meiner Meinung nach haben alle Krankheiten, das liegt allen körperlichen Erkrankungen zugrunde. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich behandle hier in meiner Praxis alles Mögliche von, also wie das Ganze angefangen hat, das waren psychogene Zahnschmerzen. Da kommt jemand, hat höllische Zahnschmerzen, aber an dem Zahn ist gar nichts dran. Kein Loch, keine alte Füllung, nichts, gar nichts. Und der tut höllisch weh. Und dann haben wir das Thema geklärt. Und bei körperlichen Schmerzen, die man keinem Befund zuordnen kann, sagen wir mal ein Tumor oder was gebrochen oder so, ja, dann weißt du, warum dir der Arm weh tut, wenn der gebrochen ist.
Ja.
Aber wenn du das keinem körperlichen Befund zuordnen kannst, dann hat es immer etwas damit zu tun, dass die Person noch nicht verziehen hat. Denn ich definiere Verzeihen so, Verzeihen heißt den Schmerz loslassen. den seelischen, den eigenen seelischen Schmerz loslassen.
Ja.
Und wenn ich den nicht loslassen kann, dann kann er als körperlicher Schmerz zurückkommen. Und ein Beispiel, Zahnmedizin, der Mann, der da war, ist als Kind von seinem älteren Bruder sexuell missbraucht worden.
Ja.
Was ja bei Jungs nicht so häufig ist, dass Mädchen vom Vater, vom Onkel missbraucht werden. Aber dass ein Bruder seinen jüngeren Bruder sexuell missbraucht, kommt nicht so häufig vor. Aber das war. Und dann, dass er geschieden war und dass er dann seine Vaterrolle nur noch so marginal wahrnehmen konnte, weil er ja seine Kinder nicht mehr so regelmäßig gesehen hat. Diese zwei Dinge. Und nachdem ihm das klar geworden ist und ich ihn begleitet habe durch diesen seelischen, schmerzhaften Prozess, ist er schmerzfrei aus der Praxis rausgegangen.
Mhm.
Nach 2 Stunden.
Ja, sehr spannend. Übrigens, das Verzeihen heißt, den eigenen Schmerz loslassen. Das steht bei mir auf dem Computer. Ich habe so einen Merkzettel, so ein Post-its-Note ist immer noch, da steht immer noch da. Du erinnerst dich, dass wir vor Wochen hatte ich dich noch mal nachgefragt, nach dieser Definition. Und drunter steht übrigens dann noch, vergeben bedeutet, du gibst etwas zurück, was nicht zu dir gehört, was du irrtümlich trägst, vor allem Verantwortung.
Ja, genau. Ja, genau. Das sind zwei völlig.
Nicht immer noch hier, Sophia, ne?
Ja, klar. Die aber von der breiten Masse, auch von spirituellen Lehrern, in einen Topf geworfen werden.
Ja.
Dasselbe ist. Aber es gibt zwei Wörter dafür.
Ja.
Und deswegen habe ich das mit der Schuld, ja. Ich gebe meinen Eltern ihre Schuldgefühle zurück. Da dürfen die sich selber drum kümmern.
Ja. Ja, das ist, man nennt das ja auch ein bisschen in gewisser Weise eine Anmaßung, wenn ich so Sachen von anderen übernehme, ja, dass ich dann mit meinem Ego aufplustere, indem ich Dinge übernehme, die gar nicht zu mir gehören. Ja?
Ja. Ja, aber das machen Kinder, kleine Kinder denken ja über sowas noch gar nicht nach. Die machen das reflexartig, eigentlich, weil sie Angst haben um ihr eigenes Überleben. Wenn die mitkriegen, Mama und Papa, die kommen da nicht so gut klar. Dann nehmen sie den Eltern was ab, in der Hoffnung, dass es dann in der Familie wieder besser läuft.
Ja.
Einfach damit ihr eigenes Überleben gesichert ist. Ne?
Ja, das ist auch, das wissen wir ja, dass Kinder die Beziehungsstörung, die ja meistens in Eltern-Kinderdynamiken passiert, irgendwie eine Überlebensstrategie, um irgendwie doch noch die Beziehung aufrechtzuerhalten, sie das selber zu sich nehmen als Fehler von sich selber und das in Scham, und das ist ja ein Schamthema, ganz starke Scham. Nicht die Eltern sind in Ordnung, sondern ich bin nicht in Ordnung, meine Bedürfnisse sind nicht in Ordnung. Das ist dann wirklich so traurig. Ja, also da ist ja eine ganze Menge drin. Also das heißt, Integrität ist das Allheilmittel. Ja, also
ja.
Wenn wir in einer Welt von integren Menschen leben würden, hätten wir weniger Krankheiten, bessere Beziehungen.
Oder bessere Politik.
Jesus Maria, das fällt, die Dose machen wir jetzt nicht noch auf.
Nee.
Die machen wir nicht noch auf, weil das ist ja ein ganz großes, weites Feld.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben bis hierhin, wir könnten jetzt noch weiterreden, aber wir wollen die Leute auch nicht zu sehr belasten. Vor allen Dingen haben wir sehr essentielle Dinge, hast du uns mitgegeben, und haben wir drüber gesprochen. Die möchte ich auch noch mal gerne, dass die Leute das nachspüren können und darüber auch selber reflektieren können, weil das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil
der
Integrität, dass ich immer wieder in die Reflexion reingehe und gucke, wo stehe ich denn da gerade und meinen Weg wieder neu bestimme und wieder auf die Zielgerade zu kommen.
Ja.
Magst du noch was zum Schluss sagen?
Ja, es geht ganz generell halt immer mit der Integrität oder dem, was wir vorher gesprochen haben, immer um diese Frage: Kann ich so weitermachen wie bisher? Oder ist nicht einfach mal das ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich sagen muss, ich mache es jetzt mal anders?
Gibt es eine Notwendigkeit, die Not zu wenden?
Ja, genau. Ja. Auch mir selbst zuliebe eigentlich. Ne?
Ja. Sophia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Einsichten und für deine Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du das Gespräch mit mir geführt hast.
Danke.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst und denk daran, gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.